Wo kommt dieser Gedanke her, dass wir meinen, der Mensch, an den wir uns gebunden haben, das war der Falsche. Wir hätten es eigentlich nicht tun sollen. Wir hätten uns für irgendjemand anders entscheiden sollen.
Fast jeder hat diesen Gedanken irgendwann. Es ist ganz normal, dass man solche Ängste auch hat. Mhm. Und dass man auch in Phasen denkt, Mensch, der andere, der passt ja gar nicht zu mir. Oder wir harmonieren ja gerade überhaupt nicht. Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei Geliebtes Leben, alles, was deine Ehe besser macht. Wir freuen uns, dass du unsere Podcast-Episode anhörst. Wir sind Susanne und Markus Mockler, die Paartherapeutin und der Journalist.
Ziemlich sicher kennst du irgendjemanden, der schon mal diese Aussage gemacht hat. Ich glaube, ich habe den falschen Menschen geheiratet. Vielleicht bist du aber auch selber die Person, die das schon manchmal gedacht hat oder sogar im Moment denkt. Dann ist das die Folge für dich.
Mal ganz ehrlich, Frau Mockler, in über 30 Jahren Ehe hast du irgendwann mal den Gedanken gehabt, du hättest den Falschen geheiratet, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann.
Ich habe ja dich geheiratet. Ich glaube, ich hatte den Gedanken schon, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das auch schon gedacht. In manchen Phasen, wo ich mich so gar nicht gesehen gefühlt habe oder irgendwie so das Gefühl hatte, das läuft ja gerade gar nicht rund zwischen uns, wäre das mit jemand anderem vielleicht besser gewesen. Vielleicht habe ich den Falschen geheiratet.
Und da kommen wir eigentlich schon zu den Ursachen, nämlich zu dieser Frage, wo kommt dieser Gedanke her, dass wir meinen, der Mensch, an den wir uns gebunden haben, das war der Falsche. Wir hätten es eigentlich nicht tun sollen. Wir hätten uns für irgendjemand anders entscheiden sollen. Vielleicht haben wir sogar irgendjemand vor Augen, der uns plötzlich so viel attraktiver vorkommt. Wo kommt es her, dass dieser Gedanke keimt, ich habe die falsche Person geheiratet?
Hey, ganz ehrlich, das macht ja eigentlich voll Druck, wenn du dir überlegst, du sagst ja zueinander, am Anfang voller Euphorie und Begeisterung, weil wir sind ja so verliebt, und dann wird es anstrengend und du denkst, Hilfe, und das muss jetzt ein ganzes Leben lang halten. Vielleicht werden wir 90 oder 100 und ich muss so viele Jahre immer mit diesem einen Menschen zusammen sein, und es kann gerade in schwierigen Phasen ein unglaublich quälender Gedanke sein, oder?
Das Wort lebenslänglich hängt ja oft mit einer Haftstrafe zusammen. Und da ist es nach 25 Jahren rum. Also ja, wenn es nicht gut läuft, kann einem dieser Gedanke Angst machen. Soll das wirklich jetzt der Rest meines Lebens so schlecht laufen? Also von daher gehen wir doch dem jetzt mal auf den Grund, wo dieser Gedanke so keimen kann.
Ja, ich möchte einfach vorneweg noch sagen, wenn du so ein Mensch bist, der diesen Gedanken hat, dann hör dir unbedingt diese Folge an, bevor du irgendwelche Kurzschlussentscheidungen triffst, weil ich denke, das ist was, wo man einfach sagen muss, fast jeder hat diesen Gedanken irgendwann. Es ist ganz normal, dass man solche Ängste auch hat und dass man auch in Phasen denkt, Mensch, der andere, der passt ja gar nicht zu mir oder wir harmonieren ja gerade überhaupt nicht. Und wir wollen in dieser Folge wirklich Ursachen finden, aber auch Lösungen anbieten, was ihr tun könnt, um wieder sicherer zu werden. Oder vielleicht auch ja ganz proaktiv etwas dafür zu tun, dass der andere wieder der Richtige wird.
Ja, genau. Das ist ein sehr guter Ansatz.
Du hast nach.
Fangen wir an mit Kommunikationsproblemen. Eine Chiffre für alles Mögliche. Aber da fängt es wahrscheinlich oft an. Wir finden keinen Draht mehr zueinander. Wir reden vielleicht sowieso nur noch das Nötigste miteinander. Wir fühlen uns nicht verstanden. Wir verstehen den anderen nicht. Eine Sache, die einem dann total fremd vorkommt, weil sie meistens am Anfang der Beziehung ganz anders gelaufen ist. Man konnte gut miteinander kommunizieren, konnte sich gut Dinge erzählen, hat mit Spannung und Interesse gehört, was der andere zu erzählen hatte. Und das ist irgendwie wie weggeblasen.
Ja, bei manchen Paaren war es vielleicht auch so, dass die gar nicht viel miteinander geredet haben, aber dafür umso mehr geschmust und gekuschelt haben. Und dann war das gar nicht so schlimm. Die haben vielleicht gar nicht gemerkt, dass sie gar nicht gut miteinander reden können. Und dann fällt es auf einmal auf, wenn diese Intensität des Anfangs nicht mehr da ist. Und gerade dieses, also so fehlende Nähe und fehlende Intimität, das ist, glaube ich, auch so ein Grund, der Menschen fühlen lässt, ich habe vielleicht den Falschen geheiratet. Wenn der andere nicht mehr so auf dich zukommt, wenn der andere dich nicht mehr in den Arm nimmt, dich nicht mehr küsst, dich nicht mehr begehrt, wenn du das Gefühl hast, Mensch, da knistert es gar nicht mehr zwischen uns, ist gar keine, gar keine Zugewandtheit mehr.
Ja. Das ist eine große Herausforderung. Dann merken manche Paare im Laufe der Zeit, dass ihre Lebensziele ein bisschen auseinandergehen oder vielleicht stark auseinandergehen. Das ändert sich auch manchmal. Vielleicht hat man am Anfang so eine klare Vorstellung, was ich sage jetzt mal so bürgerlich, wir wollen heiraten, wir hätten gern ein, zwei Kinder, wir hätten gern ein Häuschen, vielleicht sogar auf der Schwäbischen Alb. Aber dann, nach ein paar Jahren, kristallisiert sich raus, ich hätte eigentlich noch andere Vorstellungen. Vielleicht ist mir das Haus gar nicht so wichtig und Mieten ist viel einfacher. Vielleicht will ich international unterwegs sein, sehne mich nach einem unruhigen, spannenden Leben. Und der oder die andere will es aber geordneter haben und ruhiger haben. Mhm. Und dann zerrt man, also am Anfang ist es nur ein leichtes Missverständnis und im Laufe der Zeit zieht man so richtig in unterschiedliche Richtungen.
Ja. Und das, dass man irgendwann sich nicht mehr so respektiert fühlt vom anderen. Weil das ist ja auch so, am Anfang geht man doch sehr vorsichtig miteinander um. Man knallt einem nicht irgendwelche Brutalitäten um die Ohren und man setzt einander auch nicht so unter Druck. Die meisten tun das nicht, wenn sie so frisch verliebt sind. Aber dann ist man so vertraut, man hat unglaublich viel Stress, man hat viel zu bewältigen und dann sinkt so irgendwie das Level manchmal auch in der Kommunikation und man geht unter die Gürtellinie, man wird unverschämt miteinander, man schmeißt sich böse Dinge an den Kopf, mangelnde Wertschätzung und mangelnder Respekt ist ein Grund, warum Leute sagen, ich will nicht mehr mit dir.
Das Umgekehrte gibt's auch, also du sagst Stress und Herausforderungen, ich habe ja auch ein paar stressige Lebensstile beschrieben. Es gibt aber auch Langeweile, es gibt den Alltagstrott, du hast dich aneinander gewöhnt, da hast du das Gefühl, da überrascht dich nichts mehr, da ist jeder Tag wie der andere, du gehst morgens zur Arbeit, verbringst den Abend irgendwie vorm Fernseher oder so. Es gibt ja so richtig, Dinge, die werden jetzt für uns auch eher ein bisschen langweilig. Und wenn da nichts mehr interessant ist, das färbt ja auch auf die Beziehung ab.
Du, ich kenne eine Person, die hat sich wirklich aus Langeweile scheiden lassen.
Nein.
Ja, die hat gesagt, das ist so, eigentlich, wir haben uns gemocht, wir sind auch immer noch gute Freunde, aber es war so langweilig in unserer Beziehung, dass nichts Neues mehr passiert. Hm. Und dann hat die sich getrennt.
Okay, bekämpft die Langeweile.
Ja.
Wir haben ja in verschiedenen Podcast-Folgen auch schon über die Vergangenheit gesprochen. Das sind ja auch Dinge, also was du von deiner Kindheit mitbringst, da war eine Folge über die Herkunftsfamilie, oder was du einfach selber erlebt hast, muss nicht die Familie gewesen sein. Du trägst dann Sachen in die Ehe, die am Anfang vielleicht gar nicht so schwierig sind, aber so mit den Jahren bricht es raus, unverarbeitete Konflikte, vielleicht sogar Traumata, Sachen, die du als Kind erlebt hast, Dinge, wo du plötzlich dein Partner was triggert und der weiß es gar nicht und dann sagst du, wenn der solche Gefühle in mir auslöst, dann ist es nicht der Richtige für mich, dann können wir nicht zusammenbleiben.
Ja, auch das ist mir schon begegnet, weil das kommt oft erst im Lauf des Lebens raus. Du hast diese Trauma-Auswirkungen oft nicht sofort, sondern die Trauma-Folgestörungen, die kommen manchmal erst Jahre später. Und dann wird plötzlich jemand anders, er wird in sich gekehrt oder er bricht immer wieder mit Aggression raus. Und du fragst dich, wo kommt es jetzt auf einmal her? Und dann auch so Veränderungen, gell, in der Person des anderen, wo du nicht weißt, wo das herkommt. Mhm. Können schon tatsächlich auch dazu führen, dass du denkst, ich kenne diese Person nicht und so wollte ich diese Person nicht haben.
Mhm.
Auch das ist für Paare eine Riesenherausforderung, durch so eine Krise dann zu gehen, die durchzuarbeiten und die zu überstehen.
Naja, und schließlich gibt es ja auch noch einfach grundlegend falsche Vorstellungen, die wir von der Ehe haben, zu romantische Vorstellungen, die letztlich in dem Gedanken gipfeln, Der andere ist dafür zuständig, alle meine Bedürfnisse zu befriedigen, mich in jeder Hinsicht glücklich zu machen. Und wenn er das nicht tut, und wenn er das dauerhaft nicht tut, dann kann es ja wohl nicht der Richtige sein.
Es gibt ja viele Leute, die gehen wirklich dann, wenn die Schmetterlinge aufgehört haben zu fliegen, also im Bild gesprochen, dann gehen die auseinander, weil sie denken, nee, dann ist das nicht der richtige Partner, da ist ja gar nicht mehr diese Verliebtheit da. Und das muss man, glaube ich, kapieren, dass man diese Hormonlage nur am Anfang hat, um eben die Anziehung passieren zu lassen zwischen zwei Menschen. Und danach bist du verantwortlich für das, dass es da noch flattert und kribbelt und prickelt. Und da musst du was tun. Aber da werden wir gleich für
Ja. Aber ja. Das ist wirklich diese Entzauberung nach ein paar Jahren. Und wir wissen aus der Statistik, dass tatsächlich schon nach 5, 6, 7 Jahren die erste Scheidungswelle rollt. Genau, wahrscheinlich aus dem Grund, wie du ihn beschrieben hast. Die Hormone sind wieder in Normalität geraten und gleichzeitig blättert auch so ein bisschen der Lack ab. Man hat sich in so ein Ideal verliebt und dieses Ideal kann der andere dauerhaft gar nicht erfüllen.
Boah, ganz schön viele Fallen, oder?
Was für ein Wunder, dass manche noch zusammenbleiben.
Ja, aber wirklich ganz schön viel, ganz schön viele Berge, die man erklimmen muss als Paar oder ganz schön viele Themen, durch die man auch durch muss. Und das stimmt. Eigentlich ist es auch gut, dass man solche Herausforderungen hat. Und ich frage manchmal bei so Frauenvorträgen, wer gerne ein Leben lang nur am Strand mit einem, was weiß ich, mit irgendeinem Cocktail in der Hand liegen möchte. Und die meisten sagen, nee, das wäre kein gutes Leben. Aber so könnte man Paare fragen, wer möchte immer nur in dieser Verliebtheitsphase sein? Und tatsächlich, wir haben eine Beziehung, die mit Herausforderungen zu tun hat und die es zu bewältigen gibt. Und es ist normal, dass man in solche Krisen kommt. Und es ist ganz normal, dass ihr die eine oder andere dieser Herausforderungen auch in eurer Beziehung habt. Was ist deine aktuell?
Und da kann man erstmal das Positive sehen, auch wenn das in der Situation total schwerfällt und mir auch schwer gefallen ist, dass wir durch Krisen auch reifen, dass wir durch Krisen wachsen. Ganz gefährlich ist es, aus so einer Gefühlslage raus die falschen Schritte zu gehen oder spontan zu sein und dann zu sagen, boah, ich fühle mich so schlecht jetzt seit ein paar Tagen oder seit Wochen. Und es gibt ja, dass manchmal so eine Krise echt eine Weile dauert und dass man dann sagt, nee, jetzt ziehe ich aus oder jetzt ist Schluss oder du musst gehen und so, sondern dann ist es sinnvoll und dazu hilft hoffentlich diese Episode auch, dass man den Ursachen auf den Grund geht und überlegt, ob man nicht wirklich was dafür tun kann, dass Verliebtheit auch wieder zurückkehrt.
Oder dass die Liebe wieder entdeckt wird. Noch besser. Ganz oft sehe ich, wenn ich dann auch mit Paaren in der Therapie arbeite, dass da schon noch Liebe da ist, aber dass die wie verschüttet ist unter den vielen Schweren oder unter den vielen Enttäuschungen, die jetzt da sind. Aber eigentlich dieser Wille, diesen Menschen zu haben, der mit mir durchs Leben geht, der an meiner Seite ist, der mir Sicherheit gibt, der mich auch spiegelt an manchen Stellen und der mich reflektiert, das ist so ein tiefer Wunsch. Und es geht nur, wenn wir wirklich auch sagen, wir gehen auch durch Tiefen miteinander und wir reden über diese Dinge, wir stellen uns diesen Problemen und wir arbeiten uns dadurch.
Ich könnte mal die gewagte These von mir geben, das ist der Grund, warum ihr geheiratet habt. Weil wir uns dann fest aneinander binden und es nicht nur von Tageslaune oder auch Wochenlaune abhängig machen, ob wir zusammenbleiben. Es gibt den Satz, in guten wie in schlechten Zeiten, es gibt schlechte Zeiten in jeder Ehe. Und wenn ihr euch so aneinander bindet, dass ihr sagt, jetzt kommt es zum Schwur, jetzt wird es ernst, jetzt ist gefragt, ob ich meine Entscheidung ernst nehme, dann sind es genau diese Zeiten. Es ist anstrengend, ohne Frage, und wir hoffen, dass vielleicht wir auch dazu beitragen können, dass es ein bisschen eine kürzere Zeit wird. Aber da muss man durch und eigentlich hat man versprochen, dass man bereit ist, solche Phasen auch durchzustehen.
Was sind Schritte zur Bewältigung? Die Frage, bin ich wirklich mit dem Falschen zusammen? Wie kann ich das rausfinden? Oder wie kann ich da weiterkommen? Und da hilft es, also ich weiß, mir hat es geholfen in dieser Phase, wo ich mir so ein bisschen die Frage gestellt habe oder wo ich sehr frustriert war über unsere Ehe, dass ich mir wirklich die Frage stellen musste, was ist eigentlich mein tiefes Bedürfnis? Mhm. Und mein Bedürfnis war, glaube ich, schon, das gesehen zu werden. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das geht unter in dem ganzen Wust des Alltags und hinter deinen Bedürfnissen muss ich mich zurückstellen und meine Bedürfnisse werden gar nicht gesehen. Und mir das einzugestehen und dahin zu gucken, auch zu hinterfragen, bist du verantwortlich für die Bedürfnisbefriedigung oder muss ich auch selber gucken, wo ich da auch besser für mich sorge? Kann ich das überhaupt jetzt in dieser Situation von dir erwarten? So, ne? Mhm. Was sind meine Bedürfnisse? Was sind die Bedürfnisse meines Partners? Schon darüber mal auch erstens selber nachzudenken, vielleicht sogar sich da ein paar Notizen zu machen und dann aber auch mit dem anderen drüber ins Gespräch zu kommen, das wäre hilfreich.
Ja.
Zum Beispiel könnte das auch so ein Bedürfnis sein wie, ich fühle mich überfordert mit dem Ganzen, was hier zu tun ist. Mein Bedürfnis ist wirklich, dass du mir zur Seite kommst und mich unterstützt. Mein Bedürfnis ist, Hilfe zu bekommen, Unterstützung zu kriegen.
Das ist ja schon eine der 5 Sprachen der Liebe, dass man Hilfe und Unterstützung haben möchte. Das Konzept werden wir jetzt hier nicht groß ausbreiten. Haben wir dazu schon mal eine Episode gemacht?
Ja, klar, haben wir.
Haben wir also.
Genau. Fühlst du dich geliebt, oder?
Wo das also erklärt wird. Mhm. Und dann hört euch das mal an, denn das Problem einiger Paare, oder ich würde sogar sagen der Mehrzahl, ist wahrscheinlich, dass man aneinander vorbeiliebt. Das heißt, ich zeige dir meine Liebe, so wie ich denke, das müsste sie doch verstehen, da müsste sich geliebt fühlen. Aber sie hat eine ganz andere Liebessprache. Wenn ich sage, ich schenke ihr Blumen und sie sagt, Botanik interessiert mich nicht, ich brauche Hilfe, ja, dann geht man aneinander vorbei. Oder wenn sie sagt, ich schenke ihm Zärtlichkeit, Umarmungen, dass er sich geliebt weiß und Nähe hat, es geht nicht um Sex, sondern einfach um körperliche Nähe, und ich sage, ich brauche aber Wertschätzung. Du musst mir sagen, wenn ich Dinge gut mache und ich brauche dieses Lob, davon lebe ich und davon lebt unsere Liebe, dann geht es aneinander vorbei. Und es ist doch eine häufige Beobachtung, dass Paare nicht wissen, welche Liebessprache der andere spricht.
Mhm. Ja, ganz, ganz hilfreich vielleicht, sich das auch nochmal anzuhören, die Podcast-Folge, um das nochmal besser zu verstehen, warum wir so aneinander vorbeileben manchmal. Und dann ist doch auch noch eine wichtige Frage, die ich mir stellen muss, bin ich bereit, meine eigenen Anteile am Problem zu sehen? Und gut, es ist immer schwierig, wenn ich gerade den anderen so schwierig finde oder mich so ärgere, dass der andere mich so wenig sieht oder dass der andere so kompliziert geworden ist oder so lieblos erscheint oder so rau baut sich oder was weiß ich, dann zu fragen, und was ist mein Anteil an der ganzen Geschichte? Hey, und wenn es nur ist, dass du vielleicht nicht sauber äußerst, was du dir wünschst oder was du für Bedürfnisse hast, vielleicht merkst du aber auch, ja stimmt, ich bin gerade auch ganz schön zurückgezogen oder ich denke gerade auch viel an mich und kreise sehr viel um mich. Ja. Oder ich bin gerade auch vielleicht ein bisschen anspruchsvoll, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder ja, also was auch immer, bist du bereit zu reflektieren, wo könnte ich was verändern, was pro Ehe geht und wo vielleicht der andere auch mich als Herausforderung gerade empfinden muss.
Weil es ja ein ganz gefährlicher Gedanke ist, zu sagen, wir sind in der Krise und der andere ist schuld. Ja, da hat sich was aufgebaut, aber das ist ja irgendwie gewachsen. Und dass ich selber vielleicht dazu einen Beitrag geleistet habe, durch mein Verhalten, durch falsche Erwartungen und so, das sollte man tatsächlich reflektieren, damit ist das Problem nicht unbedingt gelöst, aber möglicherweise schon entschärft, weil man das Ganze so ein bisschen einordnet und nicht nur von seiner Betroffenheit und seiner Emotionalität ausgeht.
Ja, und gell, Erwartungen darf man schon haben, man darf sich schon Dinge wünschen oder man darf zum Beispiel erwarten, vom anderen respektvoll behandelt zu werden. Man darf erwarten, dass der andere mitarbeitet im Haushalt, man darf erwarten, dass der andere sich auch anhört, was ich für Wünsche habe und solche Dinge. Aber ich darf auch nicht aus dem Ganzen einen Anforderungskatalog machen, der nachher fast nicht erfüllbar ist vom anderen. Ne?
Ja.
Ja.
Gut, wir könnten ja mal kurz über den Punkt sprechen, wo denn wirklich Grenzen sind. Also bis jetzt reden wir ja eher so um über Unstimmigkeiten, wo man sagt, ich habe da andere Erwartungen, meine Gefühle sind weg oder sonst irgendwas. Aber es gibt doch schon auch Sachen, die sind richtig heftig, wo sich jeder die Frage stellen würde, bin ich mit dem Richtigen verheiratet? Also ich nehme mal ein Beispiel, Gewalt in der Ehe. Wenn du mit jemandem zusammen bist, der gewalttätig wird dir gegenüber, da wird ja schon eine Grenze überschritten, oder?
Ja, da wird eine Grenze überschritten und da muss man auch wirklich richtig eine Bremse reinhauen. Da muss also wirklich was ganz gravierend passieren. Da würde ich auf jeden Fall raten, erstmal auf Distanz zu gehen und auch unbedingt extern Hilfe zu suchen, vielleicht sogar räumliche Trennung, wenn das was ist, was sich wiederholt, was auch immer. Ich meine, das muss man auch im Einzelfall anschauen, aber Gewalt ist auf jeden Fall sowas. Und wo ich es auch immer wieder gesehen habe, ist Suchtverhalten. Mhm. Also Sucht ist immer stärker als alles andere, wenn eine Sucht so da ist. Da wirst du nicht durch ganz viel Liebe drüber decken, wirst du nicht die Sucht beseitigen können, sondern da musst du auch Grenzen ziehen. Ganz viele, die mit jemandem Suchterkranktem zusammen sind, wir nennen das Codependent, die sind mitabhängig, die decken das oder sie verhalten sich entsprechend verrückt. Gell? Die Frau, die dann ihrem Mann noch die Bierkästen hinträgt, obwohl sie weiß, dass der sich dran dusselig trinkt und so. Also Gewalt, Sucht und vielleicht auch so, wenn jemand wiederholt, das Vertrauen massiv bricht. Also wenn ich immer wieder vertraue und immer wieder werde ich enttäuscht, immer wieder geht der andere fremd oder immer wieder tut er was, was er mir versprochen hat, nie wieder zu tun, dann ist auch so eine Grenze, wo man wirklich überlegen muss, ja, habe ich vielleicht wirklich den Falschen geheiratet oder ist es wirklich dran, eine Trennung in Erwägung zu ziehen?
Ja, also das kann Ultima Ratio sein, der letzte Schritt. Vielleicht gibt es aber auch da vorher noch Möglichkeiten, wenn euch das wichtig ist, nochmal andere Schritte zu gehen, Therapie, Einzeltherapie, Paartherapie. Das kann in Einzelfällen auch die Hilfe sein.
Ich habe erlebt, dass Menschen dadurch, dass sie bewusst das vor Gott gebracht haben, Heilung erlebt haben in solchen Situationen. Dass Menschen wirklich frei wurden von Sucht, weil Gott eingegriffen hat und ein Wunder getan hat in dieser Ehe. Also Hoffnung gibt es immer, aber deutlich machen, so kann es nicht weitergehen, das ist unbedingt dran.
Ja, also keine Blauäugigkeit, so nach dem Motto, das wird schon wieder. Manche Sachen brauchen schwere Eingriffe, damit es wieder werden kann, weil sie so große Probleme sind und die Grenzen so heftig und so häufig überschritten werden. Also von den Schwerstfällen wollen wir jetzt nicht weiter reden, sondern dieses Gefühl, den Falschen geheiratet zu haben, wir haben es gesagt, das kommt überall vor, in den besten Familien sozusagen. Und wenn wir in so eine Phase rutschen, dann wollen wir jetzt doch mal überlegen, was man da tun kann, um sie zu überwinden, um sie zu verkürzen, um gestärkt daraus hervorzugehen, im Optimalfall.
Das wäre der Idealfall, ja. Also sowas muss angesprochen werden. Viele leiden dann still vor sich hin. Ich habe es damals nicht angesprochen. Wir haben es so überlebt irgendwie. Aber richtigerweise muss man das ansprechen. Und heute würde ich es auch immer ansprechen, wenn sowas ist, dass ich echt total mit dir mich nicht mehr auf Kurs fühle. Immer dann sollte man das auf den Tisch bringen. Da hilft total unser Zwiegespräch. Das haben wir auch schon mal ausführlich hier beschrieben. Aber ein Gespräch, wo jeder zu Wort kommt, ein Gespräch, wo man einander wirklich seine Gefühle mitteilt, offen, ehrlich, nicht anklagend, nicht du machst nie oder du machst immer, sondern lass mich dir sagen, wie mir es gerade geht. Ich fühle mich gerade so allein in unserer Beziehung. Ich habe den Eindruck, so viel Zeit hier allein verbringen zu müssen, so viele Abende, wo du nicht da bist. Ich sehne mich so nach mehr Nähe. Also so auf die Weise ein Gespräch. Und jeder muss zum Zug kommen und du musst wirklich deinem Partner auch aktiv zuhören, was er dir zu sagen hat.
Also die Kurzform des Zwiegesprächs ist, jeder hat 10 Minuten, es spricht nur einer, der andere hört zu, nach 10 Minuten wird gewechselt und man spricht über das, wie es einem geht, wie die Gefühlslage gerade ist, was einem Freude macht, was einem Angst macht, sodass man sich oder einander ein bisschen in die Seele blicken lässt. Das ist sowieso gut, wenn man das hinkriegt, aber in der Phase kann man es auch anfangen, wenn man es vorher nie gemacht hat. Setzt voraus, dass beide Interesse dran haben, dass es wieder besser wird. Das gibt es aber immer wieder, dass man sagt, okay, lass uns doch da mal wieder einen Einstieg finden, uns auf einer tieferen Ebene zu begegnen.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich jetzt schon eine Sache, für die beide bereit sein müssen.
Ja.
Und wenn aber du das Gefühl hast, du hast den Falschen geheiratet, dann weiß es vielleicht der andere gar nicht.
Mhm.
Und jetzt, was machst du? Also mach dich bemerkbar. Sag's dem anderen, dass du ein Problem hast. Aber du kannst auch selber natürlich aktiv daran arbeiten, deine Sicht nochmal zu verändern. Wir haben das Emma-Prinzip geschrieben, es ist unser erstes Ehebuch. Einer muss mal anfangen. Und wir sind ganz überzeugt, dass wenn einer einen Schritt tut in Richtung Verbesserung der Paarbeziehung, etwas tut, etwas investiert in die Beziehung, dann kann sich auch auf beiden Seiten wieder was bewegen.
Ja, ganz vorzüglich. Es wäre hilfreich, wenn ihr gerade durch so ein Gespräch, aber da muss ja jeder für sich auch mal überlegen, der Sache auf die Spur kommt, wo eigentlich euer Konflikt liegt. Wir haben ja vorher so ein paar Linien angesprochen, ob es jetzt Erwartungen sind, ob es jetzt Lebensziele sind und so weiter. Und dass man dem auf die Spur kommt. Oft ist da nämlich auch eine Entwicklung dabei, weil diese Fragen haben, als ihr euch verliebt habt, als ihr geheiratet habt, keine so große Rolle gespielt. Auf einmal nehmen die so einen riesen Raum ein und stehen wie ein Berg zwischen euch. Dass ihr das mal besprecht oder analysiert und dann kann einer sagen, ja, mir ist heute dieses und jenes wichtig. Das stimmt, das war mir früher nicht so wichtig, aber ich kann dir auch erklären, warum das an Bedeutung für mich gewonnen hat. Und so ist zuerst mal gegenseitiges Verständnis da. Und Verständnis ist eigentlich die Grundlage von allem. Wenn ich nicht mal verstehe, warum sich der andere so oder so entwickelt hat, dann fehlt ja die gemeinsame Basis, wo man auch wieder sagen kann, kann ich auf dich zugehen? Kann ich mit dir einen Kompromiss machen? Vielleicht ist dein Ziel, wenn du es mir so erklärst, auch so attraktiv, dass ich denke, hey super, eigentlich total stark, jetzt wo du es mir erklärt hast, möchte ich eigentlich mich auch auf dieses Ziel einlassen.
Und ganz oft ist, wenn du so fragst, habe ich den Falschen geheiratet, ja dein Bild vom anderen nur noch negativ oder überwiegend negativ eingefärbt. Und du siehst nicht mehr die guten Seiten, aber die müssen ja da sein, denn du hast ihn eines Tages zum Partner genommen. Der muss gute Seiten haben. Das kann gar nicht anders sein. Und jeder Mensch hat auch, fast jeder Mensch hat auch gute Seiten. Ich gehe davon aus, dass dein Partner gute Seiten hat. Und dazu sagen, ich fokussiere mich darauf wieder. Ich möchte mir das vornehmen. Das hat total vielen Menschen schon geholfen, dass sie sagen, ich schreibe jeden Abend was auf, was ich heute bemerkt habe, was positiv war am anderen. Es verändert deine Sicht. Ich bemühe mich den Tag über, die Seite von meinem Ehepartner zu sehen, die positiv sind, die lobenswert sind, die beachtlich sind, die mir nicht mehr aufgefallen sind. Und plötzlich wird sich deine Sicht verändern.
Und dann kommen wir wieder zu dem, wo ihr denkt, ja, die Mocklers haben ja wirklich gar kein anderes Thema, aber es ist einfach so und es ist durch alle Forschung auch belegt. Ein Problem schleicht sich bei Paaren ein, dass sie einfach nichts Schönes, nichts Leichtes, nichts Unbeschwertes mehr miteinander machen, sprich, dass sie keine Dates haben. Und deshalb sagen wir, sucht die Gelegenheit, Dates zu haben, das ist in guten Phasen einfacher. Aber auch in den schwierigen Phasen kann man sagen, pass auf, wir gehen heute Abend aus, wir lassen alle Probleme zu Hause, wir wollen nur Spaß haben und mal sehen, nachher werden die Probleme nicht weg sein unbedingt, aber wir hatten ein paar gute Stunden. Und dadurch erlebt ihr einander wieder, ja fast in dem Modus, in dem ihr euch kennengelernt habt, in dem unbeschwerten Modus, in dem, ach, ich war verliebt oder wir haben Spaß gehabt, wir haben gelacht. Und all das, wenn das regelmäßig bei euch in der Beziehung da ist, dann wird das Schwere zumindest gedämpft. Also es kann nicht so stark rausbrechen, wie wenn ihr nur Frust miteinander erlebt.
Ja, wir hatten Kontakt zu einem Paar, die haben wirklich, die haben schon getrennt gelebt. Die waren auseinandergegangen, weil sie dachten, sie hätten den Falschen geheiratet und sie hätten keine Chance miteinander. Und dann haben die durch verschiedene Fügungen des Schicksals beschlossen, sie wollen es nochmal miteinander versuchen. Die hatten auch schon eine Tochter, wahrscheinlich auch deshalb. Aber dann haben die beschlossen, sie versuchen es nochmal miteinander und die haben sich regelmäßig verabredet. Jede Woche einmal abends miteinander ausgehen. Stimmt, ja. Und sie haben zusammen ein Ehebuch gelesen. Und dann haben sie das immer mitgenommen und haben sich über dieses Kapitel, das jeweils dran war, ja, dann unterhalten beim Ausgehen. Und die haben wirklich im Verlauf dieses Buchs wieder zusammengefunden und sind ein richtig glückliches Paar geworden. Mhm. Sie ist leider mittlerweile verstorben, aber es war wirklich eine ganz bewegende und wunderschöne Geschichte, wie was wieder ganz heil und ganz gut werden kann. Und ja, das wünschen wir euch einfach auch oder dir, dass du nie so einfach die Hoffnung aufgibst, sondern denkst, ja, was kann ich tun? Wo kann man was bewegen? Was können wir investieren, um wieder eine bessere Richtung einzunehmen?
Ja, und lass uns doch am Schluss nochmal diese zugespitzte Frage stellen. Ich kann mich lange beklagen darüber, ob ich den Richtigen geheiratet habe, aber ich muss schon auch darüber nachdenken, ob ich die richtige Person für den anderen bin und was ich dafür tue, dass der andere sagt, ja, das ist die richtige Frau, das ist der richtige Mann für mich. Damit wollen wir jetzt nicht den Schuh umdrehen. Manche Sachen sind schuldbehaftet und es liegt auch nicht immer nur alles an dir, aber es liegt eben auch nicht immer alles nur am anderen. Und aus dem Modus raus zu sagen, aber ich möchte auf jeden Fall ein guter Ehemann, ich möchte eine gute Ehefrau sein und der andere, die andere soll was davon haben, dass sie mit mir verheiratet ist, finde ich schon auch einen wichtigen Gedanken. Auch das, glaube ich, macht einen fairer, macht einen, gibt einem den besseren Blick dafür, wo man in der Beziehung wirklich steht.
Das ist für uns in unserer Beziehung auch immer wieder wichtig, wenn wir merken, es wird ein bisschen lasch oder wir kommen an schwierige Punkte, dass wir sagen, jetzt müssen wir erst recht investieren. Jetzt ist wichtig, dass wir Lösungen finden und dass wir da durchgehen.
Geht da mal von aus, grundsätzlich, ich sag mal, 80% von euch haben nicht den Falschen geheiratet, sondern die richtige Person. Diese Person erweist sich phasenweise als schwierig, was mit jedem anderen Menschen auch so wäre. Aber es lohnt sich, in diese Person, in die ihr schon so viel investiert habt, weiter zu investieren, weil ihr da eine gute Zukunft miteinander habt und auf kritische Zeiten auch wieder tolle, gute, beglückende Zeiten folgen. Das ist die Erfahrung quasi fast aller Paare. Mhm. Und deshalb soll das die Quintessenz dieser Episode sein. Ihr habt den Richtigen geheiratet.
Und wie immer kriegt ihr noch ein Wow der Woche.
Ja, das Wow der Woche, das steht eigentlich am Anfang der Beziehung. Wir erleben nämlich gerade einen Trend bundesweit, sogenannte schnelle Ehen oder einfach heiraten. Angebote, die jetzt auch Kirchen machen, die, ich würde mal sagen, zunächst einen guten Ansatz haben, weil sie sagen, dieses Thema heiraten, ein Hochzeitsfest ausrichten, ist so überladen, dass es wirklich einige Paare gibt, und wir haben solche auch schon kennengelernt, denen war das viel zu kompliziert, viel zu aufwendig. Die sagen, bevor wir heiraten und uns diesem Stress antun, leben wir einfach so zusammen. Und da gibt es jetzt so ganz niedrigschwellige Angebote für einfach heiraten, Spontantrauungen und so ähnliche, gibt noch andere Namen dafür, wo man dann wirklich kurz vorher sagen kann, komm, heute ist es soweit, komm, lass uns heiraten. Also wir sehen das natürlich mit gemischten Gefühlen. Eine Ehe ist die Entscheidung in diesem irdischen Leben, die am weitesten reicht. Also ich würde sagen, nicht mal die Berufswahl ist so entscheidend wie die Partnerwahl für die Ehe dann. Von daher, es will schon wohl überlegt sein. Aber wir verstehen den Gedanken dahinter und würden wohl schon auch sagen, bevor ihr nicht heiratet, weil euch das zu aufwendig ist, entscheidet euch für eine kleinere Version, die für euch bekömmlich ist. Denn das Entscheidende an der Ehe ist nicht die Hochzeit. Das Entscheidende ist das, was nach der Hochzeit kommt. Und ihr wisst ja, dafür machen wir auch diesen Podcast, weil wir volle Kanne der Überzeugung sind.
Da geht noch was.
Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lightening your load. Get moving, don't miss the beat. Change your day.